Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber ist Michael. Und Michael, wir hatten ja schon einen Podcast diesen Monat zum Thema Élysée-Vertrag. Mhm. Die Ausstellung von der Europa-Union, Julien Simons war bei uns zu Gast, hat uns über die Ausstellung berichtet. Und in dieser Woche haben wir einen der großen Europäer der saarländischen Politik bei uns. Du weißt, um wen es geht. Es geht um den Landesvorsitzenden der Saar-CDU, Stefan Toscani. Er war tatsächlich in seinen knapp zehn Jahre war er Minister im Saarland und er hatte immer das Ressort Europa dabei. Ja. Also er war ja Minister für Inneres, da war Europa dabei, dann war er Kulturminister, auch da war Europa dabei. Ich habe ihn jetzt als großen Europäer bezeichnet. Hättest du ihn auch so bezeichnet oder nimmst du ihn anders wahr?
Also klar, das Thema Europa ist natürlich auch fest mit ihm verbunden und er lebt das ja auch. Und von daher liegst du da schon richtig.
Wie siehst du das denn in der saarländischen Politik? Welchen Stellenwert hat denn da die deutsch-französische Freundschaft?
Ja, also ich glaube, es ist zu selbstverständlich geworden. Also vor etwas mehr als 70 Jahren hat man sich ja hier noch die Köpfe eingeschlagen an der Grenze. Und man hat natürlich viel erreicht. Aussöhnung, Freundschaft, Städtepartnerschaften, die entstanden sind, Freundschaften, Ehen. Man wohnt in Frankreich oder in Deutschland. Und man muss halt aufpassen, dass es nicht zu selbstverständlich wird, dass man immer noch den Kontakt hält, dass man ständig im Gespräch bleibt. Und das wollen wir als Stiftung natürlich unterstützen.
Genau, und dazu zählen natürlich auch die persönlichen Engagements im Kleinen, im Ehrenamt, aber dann natürlich auch in der Politik. Und darüber spreche ich mit Stefan Toscani, Landesvorsitzender der Saar-CDU und Mitglied des Saarländischen Landtags. Und dann darf ich ganz herzlich bei uns im Haus der Unionsstiftung in unserem Podcaststudio Stefan Toscani begrüßen, Mitglied des Saarländischen Landtags, lange Zeit Minister, Landtagspräsident und aktuell Landesvorsitzender der CDU Saarland. Hallo und herzlich willkommen.
Ja, hallo, freue mich, dass ich hier teilnehmen kann.
Heute, also heute am 22. Januar, kommt diese Podcast-Folge raus und heute vor 60 Jahren fand ein großes historisches Ereignis statt. Der Élysée-Vertrag wurde unterzeichnet in Frankreich 1963. Ein paar Jahre vor Ihrer Geburt habe ich gesehen. Das heißt, Sie sind wirklich in ein deutsch-französisches Millennium reingeboren, also in eine ganz, ganz neue Ära, wenn man sich die Zeit davor anschaut, wo Deutschland und Frankreich ja Erbfeinde waren. Wie haben Sie denn ganz persönlich Deutschland und Frankreich die Beziehung kennengelernt? Was sind so Ihre frühesten Erinnerungen an die Beziehungen?
In der Tat gehöre ich zu einer Generation, die nichts anderes aus eigener Erfahrung kennt als gute, friedliche, freundschaftliche Beziehungen mit Frankreich. Die ersten persönlichen Erinnerungen sind familiärer Art, denn die Familie meines Vaters stammt zum Teil aus Lothringen, aus der Moselle, aus dem Umland von Sagemünd, dem Bitscher Land. Und von daher hatten wir und haben Verwandte in Frankreich von Seiten der Familie meines Vaters, die jetzt mittlerweile in Metz leben. Aber von daher gab es da immer im Lauf des Jahres auch wechselseitige Besuche. Und so war dann das Deutsch-Französische auch von frühester Kindheit an Teil der Familie, weil eben ein Teil der Verwandtschaft eben, wie man damals gesagt hat, drüben lebte.
Ja, sehr schön. Also Sie haben wirklich französische Wurzeln. Haben Sie denn auch von Anfang an auch Französisch gesprochen oder war das dann eher, hat sich das dann aufs Deutsche beschränkt?
Das hat sich auf den auf unser Platt beschränkt, weil eben diesseits und jenseits der Grenze man jedenfalls das Platt, das beherrscht hat und gesprochen hat. Ich habe dann tatsächlich regulär, wie in meiner Generation viele Saarländerinnen und Saarländer, eben in der Schule ab der 5. Klasse Französisch gelernt und hatte es dann persönlich eben bis zum Abitur, hatte auch Französisch-Leistungskurs, von daher also eine solide schulische Ausbildung genossen.
Wenn ich nochmal auf Ihre Familie zurückkommen kann, wurden denn die Beziehungen, also abgesehen von dem ganz persönlichen und dem verwandtschaftlichen Beziehungen, wie hat man denn das Größere gesehen, also das Deutschland und das Frankreich, deren Beziehungen, war das überhaupt ein Thema? Wurde über sowas gesprochen oder war das eher irrelevant?
Ja, natürlich regelmäßig, wenn es um fußballerisches Kräftemessen gab. Das war dann immer natürlich ein Riesenthema. Ansonsten hat für uns, für mich, für meine Generation persönlich, auch die Generation meiner Eltern, dass keine, die Vergangenheit keine negative Rolle mehr gespielt. Mhm. Aber man hat hier und da schon aufblitzen sehen, dass eben es in der Vergangenheit auch in innerfamiliär Spannungen gegeben hatte.
Okay, ja, das ist interessant. Sie sind dann in die Politik gegangen, Sie waren dann erst in der Jungen Union sehr aktiv. Hat das da denn eine Rolle gespielt? Hat da Deutschland, Frankreich eine Rolle gespielt? Also ich vermute mal im Saarland schon irgendwie, oder?
Ja, natürlich. Ich habe als Landesvorsitzender der Jungen Union darauf Wert gelegt, dass wir zu unserer politischen Partnerorganisation in Frankreich, speziell im Raum des Departements Moselle und Lothringens, dass wir da auch Verbindungen kriegen, haben also eine Partnerschaft etabliert zwischen der Jungen Union Saar und den Jeunes Républicains. Das waren damals die jungen Gaullisten, ich Junge Union gemacht habe. Aber die EVP-Partnerorganisation der CDU, also deren Jugendorganisation. Und wir haben uns dann regelmäßig getroffen. Und zum Teil gibt es da immer noch auch persönliche Verbindungen zu Einzelnen aus der Zeit.
Schön, also das klingt toll. Jetzt würde mich tatsächlich auch interessieren, wurde denn da auch diskutiert? Wurde da auch über Politik diskutiert? Und wo hat man dann schon auch Unterschiede gemerkt zwischen Deutschland und Frankreich, dem Saarland und Frankreich?
Ja, natürlich. Der Mittelpunkt waren ja die politischen Beziehungen. Aber natürlich wurde da auch die Freundschaft gepflegt bei diesen Treffen. Aber es stand schon der wechselseitige Austausch. Was liegt in Deutschland an, was liegt in Frankreich an, gemeinsame Papiere, erinnere ich mich dunkel, haben wir verabschiedet. Also der politische Austausch war schon der Mittelpunkt dann auch dieser Begegnungen. Ganz generell kann man sagen, dass natürlich jeweils tagesaktuelle Themen in Deutschland, in Frankreich eine Rolle gespielt haben. Mhm. Und bei diesen Treffen eben auch schon sehr früh für mich deutlich wurde, dass es eben zwei ganz unterschiedliche politische Systeme gibt und zwei ganz unterschiedliche politische Kulturen auch gibt. Von daher hat das immer mitgeschwungen in Deutschland und Frankreich. Ja gut, einmal in Frankreich ein zentralistisch geprägtes System, in Deutschland das föderale System, was Politik in der Praxis ja ganz, ganz anders macht oder in vielem anders macht. Dann Unterschiede beispielsweise auf der Ebene der Parteien.
Ja.
Insofern, weil wir halt stark von der Idee der Volkspartei herkommen, also Mitgliederparteien vergleichsweise mitgliederstarke Parteien sind, während es in Frankreich doch selbst die größeren politischen Bewegungen bei weitem nicht so viele Mitglieder haben, wie wir in Deutschland beispielsweise die Unionsparteien oder auch die SPD.
Okay. Haben die das denn, die französischen Jugendlichen, haben die das vielleicht auch so ein bisschen beneidet, dass dann eine Partei so viele Menschen vereinen kann? War das etwas, was die auch gerne hätten? Oder haben die gesagt, nee, unser System ist viel besser mit den vielen Parteien, die dann partikularere Interessen vertreten?
Es war auf jeden Fall spannend für die zu erleben, wie wir organisiert sind.
Ja.
Und ganz besonders erstaunlich war für uns wechselseitig, wie Kandidatinnen und Kandidaten für das nationale Parlament aufgestellt werden. Bei uns läuft das ja so, dass die Partei im jeweiligen Wahlkreis die Entscheidung trifft, wer Wahlkreisabgeordneter wird oder wer Kandidat wird der Partei für den Wahlkreis zur Bundestagswahl. Das läuft in Frankreich ganz anders. Das läuft nicht über die Parteibasis, die örtliche Parteibasis, sondern da bestimmt ein Parteigremium in Paris, wer in den vielen Wahlkreisen quer über Frankreich für die Partei kandidiert. Also das wird zentral in Paris festgelegt von der Parteispitze, wer in der Auvergne, wer in der Bretagne in den verschiedenen Wahlkreisen kandidiert. Für uns völlig unvorstellbar und für die Kolleginnen und Kollegen von der französischen Seite natürlich unvorstellbar, dass eine Parteibasis so weittragende Entscheidungen treffen darf. Also Sie sehen, da sind in auch schon in diesen Begegnungen auf Ebene der Jugendorganisationen die unterschiedlichen politischen Kulturen, Traditionen schon sichtbar geworden. Und das macht ja dann auch den Reiz der deutsch-französischen Beziehungen aus. Gerade die Unterschiedlichkeit, die man einfach mal zur Kenntnis nehmen muss, mit der man umgehen muss. Und für mich liegt der Reiz eben der deutsch-französischen Beziehungen darin, dass man aus dieser Unterschiedlichkeit auch einmal lernt. Mal gucken, man kann nicht sagen, das eine System ist besser, das andere ist schlechter. Jedes System, egal ob zentral oder föderal, hat seine Vor- und Nachteile. Man muss sich dieser Vor- und Nachteile bewusst sein, kann aus Erfahrungen der jeweils anderen lernen. Und der zweite große Wert der deutsch-französischen Beziehung ist natürlich, dass bezogen auf die europäische Ebene, auf die Europäische Union, natürlich deutsch-französische Kompromisse nicht zwingend das Ergebnis dann der Beratungen auf EU-Ebene sind, aber doch wesentliche Unterschiede schon mal rausarbeiten kann und vielleicht auch Kompromisse entwickeln kann, die dann eine Basis sind für die Beratungen mit den anderen. Also nicht die Deutschen und Franzosen bestimmen, was in der Europäischen Union gemacht wird, das sicherlich nicht, auf gar keinen Fall. Ja. Aber ohne einen Kompromiss, ohne eine Annäherung zwischen Deutschland und Frankreich besteht halt überhaupt keine Chance, dass es in der Europäischen Union weitergeht. Also wenn Deutschland und Frankreich sich nicht einig sind, dann kann man sagen, gibt es in der Regel auch keine Verständigung auf EU-Ebene. Von daher ist der Wert der deutsch-französischen Beziehungen auch nicht nur bilateral zu sehen, im bilateralen Verhältnis, sondern ganz stark auch zu sehen für die Entwicklung der Europäischen Union.
Also wenn ich das gerade mal aufgreifen darf, ist es tatsächlich auch ein Missverständnis, wenn es dann immer heißt, ja, wenn Deutschland und Frankreich, die gehen immer im Gleichschritt und ziehen so Europa hinter sich her, ist es eigentlich ein Missverständnis, weil die Tatsache, dass Deutschland und Frankreich sich bei bestimmten Dingen einigen können, eigentlich schon so, ich übertreibe es jetzt mal ein bisschen, so unvorstellbar ist, weil die so unterschiedlich sind. Das heißt, wenn die schon sich einigen können und es gibt einen Kompromiss, dann ist das für alle anderen auch irgendwo gangbar. Kann man das so formulieren eigentlich?
Absolut, absolut. Das ist genau, im Grunde haben sie damit das Wesen und den Kern der Europäischen Union ja auch getroffen. Das heißt ja auch in Vielfalt geeint. Einfach mal anzuerkennen, dass wir eine gemeinsame kulturelle Basis haben, ja, dass wir aber auch nationale Unterschiede und Eigenheiten haben, unterschiedliche Interessen, ganz klar, dass der Wert der Europäischen Union immer darin auch besteht, sich von unterschiedlichen Standpunkten herkommend auf eine gemeinsame Position zu verständigen, mit der wir dann in der Welt auch auftreten können.
Jetzt haben Sie ja in Ihrer politischen Karriere dann auch mal den Einblick in das Wirken einer Bundesregierung bekommen. Sie waren Regierungsrat im Bildungsministerium, damals noch in Bonn, und haben den politischen Betrieb der damaligen Regierung kennengelernt, erlebt. Welchen Stellenwert hatte denn die deutsch-französische Beziehung damals auf der Bundesebene? Also wie wurde das wahrgenommen, also so wie Sie es jetzt auch beschreiben, für aktuell, oder war das damals noch irgendwo anders?
Gut, ich war ja ein kleines Licht im großen, ein kleines Rädchen im großen Getriebe als Regierungsrat, die unterste Stufe des höheren Dienstes, aber habe schon auch das Arbeiten eines Bundesministeriums als politisch interessierter Mensch natürlich gut beobachten können. War dann auch mal eine Zeit im Umfeld des damaligen Bundesbildungs- und Forschungsministers, also schon, das war zur Zeit in den letzten Regierungsjahren von Helmut Kohl, der Unions-FDP geführten Bundesregierung, Ende der 90er Jahre. Und da gilt halt, was sozusagen für die Vita von Helmut Kohl immer gilt, das Deutsch-Französische hatte absolute Priorität, hatte einen riesen Stellenwert und war sozusagen ein Grundparadigma der bundesdeutschen Politik in dieser Zeit. Das gilt für alle Regierungsjahre von Helmut Kohl, aber das hat man schon auch dann in der Arbeit der Ministerien gespürt, dass eben die Bundesministerinnen und Bundesminister jeweils auch zu ihren Partnerinnen und Partnern in der französischen Regierung engen Kontakt hatten. Ich erinnere mich da an bilaterale Treffen meines damaligen Chefs Jürgen Rüttgers mit den jeweiligen französischen Erziehungs- und Forschungsministern, die heißen dann Frankreichs Erziehungsminister, Bildungsminister. Also das hatte wirklich einen hohen Stellenwert, weil Helmut Kohl quasi, das war ein Eckpfeiler, die deutsch-französischen Beziehungen, die deutsch-französische Verständigung, deutsch-französische Kompromisse zu erzielen, war ein Eckpfeiler seines gesamten politischen Lebens, seines gesamten politischen Wirkens. Konkret erinnere ich mich, dass das damals dann um die Verträge zum Euro, also das war nach der Grundsatzentscheidung, dass der Euro eingeführt wird, ein Stabilitätspakt, dass eben nicht nur die Länder beim Eintritt in den Euroraum bestimmte Kriterien erfüllen müssen, sondern dass das später auch überwacht wird. Also die Maastricht-Kriterien nicht einmalig erfüllt werden, sondern dass es dann in der Folge einen Überwachungsmechanismus gibt. Das ist damals dann in Dublin verständigt worden, 97. Also das hat damals eine große Rolle gespielt. Aber ganz generell war das spürbar, dass die deutsch-französischen Beziehungen da einen riesen Stellenwert hatten.
Ja. Bevor wir uns das auf einer etwas kleineren Ebene, nämlich der saarländischen, mal angucken, welchen Stellenwert die Beziehungen da haben, würde mich jetzt noch interessieren, Sie haben das damals hautnah miterlebt, auch wenn auch als, wie Sie gesagt haben, kleines Rädchen. Jetzt sind Sie nicht mehr auf Bundesebene aktiv, sondern auf Landesebene, beobachten aber natürlich die Bundespolitik. Hat sich das verändert in den letzten Jahren, dieser Stellenwert der deutsch-französischen Beziehungen? Und wie hat er sich verändert?
Ja, das ist ein weites Feld. mal aktuell das Handeln der aktuellen Bundesregierung, der Ampelkoalition sieht. Ich habe das Gefühl, dass der überragende Stellenwert der deutsch-französischen Beziehungen nicht mehr so in der Form gelebt wird, wie das früher der Fall war. Was mich persönlich enttäuscht hat, war, dass der Bundeskanzler das Angebot des französischen Präsidenten nicht angenommen hat oder die Idee des französischen Präsidenten nicht aufgenommen hat, gemeinsam nach China zu reisen und dort gemeinsam aufzutreten. Das wäre ein ungeheuer starkes Symbol gewesen. Es hätte aber auch eine starke politische Wirkung entfaltet, wenn man gegenüber der chinesischen Regierung und Staatsführung deutlich gemacht hätte, schaut her, wir agieren in Europa zusammen und exemplarisch und beispielhaft eben die beiden mit größten, wichtigsten Länder, Deutschland und Frankreich, das hätte schon eine enorme politische Wirkung gehabt. Dass man das nicht aufgenommen hat, das fand ich schade, hat mich enttäuscht, weil damit die Bundesregierung und der Bundeskanzler eine Chance verpasst haben. Was im letzten Jahr ja auch negative Wellen geschlagen hat, war, dass ein deutsch-französischer Ministerrat abgesagt wurde. Auch das ist etwas, was allein von der symbolischen Wirkung her schon negativ ist. Von daher bedauere ich es, dass diese deutsch-französischen Beziehungen im Moment scheinbar, man sagt immer, der Motor stottert, weil der Motor, der deutsch-französische Motor so ein beliebtes Bild ist, aber jedenfalls es nicht richtig rund läuft.
Okay, also es ist, dass die Priorität nicht mehr so weit oben liegt, wie es damals noch unter Kohl war, könnte man so attestieren.
Aus meiner Sicht ja.
Okay. Glauben Sie, dass es dafür bestimmte Gründe gibt, dass einfach sich die Prioritäten verschoben haben, woanders hin? Oder ist es einfach, dass man deutsch-französische Beziehungen für selbstverständlich hält?
Das ist wahrscheinlich mit ein Grund, weil eben über Jahre das seit dem Élysée-Vertrag es diese regelmäßigen, guten, engen Konsultationen gab. So der Eindruck entstanden ist, das ist selbstverständlich. Und das ist einer der größten Fehler, den man machen kann. Denn jede Generation, auch jede politische Generation, muss für sich nochmal den Wert der deutsch-französischen Verständigung und Kooperation neu erkennen und muss auch dafür was tun. Das heißt, es ist nicht so, es ist einmal erreicht, einmal Freundschaft und Kooperation da und das läuft dann, ist ein Selbstläufer für alle Zeiten. Nein, das muss jede Generation für sich erarbeiten. Ich glaube, das hat die amtierende Bundesregierung ein Stück unterschätzt es. Und es mag ein Grund sein, dass es im Moment nicht richtig rund läuft. Ansonsten bin ich nicht nah genug dran, um es zu beurteilen. Ja, ich kann es einfach nur von außen her, also von den Ergebnissen her sehen, dass es da Sand im Getriebe gibt.
Ja. Jetzt hatten Sie aber trotzdem vorhin den hohen Stellenwert der deutsch-französischen Beziehungen noch unter Kohl angesprochen. Und Sie sind ja dann nach Ihrer Zeit in Bonn als Landtagsabgeordneter in den saarländischen Landtag eben gekommen und waren dann kurze Zeit später auch Minister. Welchen Stellenwert haben denn die deutsch-französischen Beziehungen im Saarland? Wie haben Sie es auf der politischen Ebene kennengelernt?
Ja, ich durfte ja selber als Europaminister des Saarlandes auch diese deutsch-französischen grenzüberschreitenden Beziehungen mitgestalten. Die saarländisch-französischen Beziehungen, ein zentrales, wichtiges Ergebnis der Regierungszeit von Annegret Kramp-Karrenbauer und damit auch meiner Tätigkeit in der Landesregierung als Europaminister war sicherlich, dass wir es geschafft haben, die Frankreich-Strategie zu etablieren. Also deutlich zu machen, unser Bundesland hat ein Alleinstellungsmerkmal, was keine andere Region in Deutschland hat, was kein anderes Bundesland in Deutschland hat, nämlich eine enorme, nicht nur Nähe zu Frankreich, sondern eine enorme Frankreich-Kompetenz. Und es ist wichtig, diese Frankreich-Kompetenz weiterzuentwickeln und die auch zu einem der Entwicklungsmotoren unseres Landes dann auch zu machen. Also die Chancen, die Nähe zu Frankreich, die Frankreich-Kompetenz, die wir im Saarland haben, die eben hergeben, die dann aber auch zu nutzen. Weil es ist das eine, es zu sehen, es zu haben, und das andere ist, damit auch zu arbeiten und es weiterzuentwickeln. Wir schauen ja im Grunde mit der Hälfte unseres Landes nach Deutschland, aber mit der anderen nach Frankreich und ein kleines bisschen auch nach Luxemburg. Und allein, wenn man das sich mal so räumlich, geografisch vom Radius her vorstellt, wenn man nur nach Deutschland schaut, nutzt man halt auch nur die Hälfte des Potenzials, was in unserem Land liegt. Und wenn man sozusagen den 360-Grad-Winkel oder die 360-Grad-Betrachtung einnimmt, dann hat man schon sozusagen das gesamte Feld an Möglichkeiten vor sich liegen und kann dann auch sagen, ja, was heißt denn das jetzt für uns? Was ergibt sich aus unseren Beziehungen zu Frankreich? Welches Potenzial auch? Und da glaube ich, das war wichtig, das auch nochmal durch diese Frankreich-Strategie ein Stück zusammenzufassen, zu bündeln und nach vorne in die Zukunft zu tragen. Das ist natürlich eine Sprachstrategie. Wir sagen, wir wollen in einigen Generationen zweisprachig werden. Ausgangspunkt war ja, das ist ja das Schöne, wir reden ja über das 60-jährige Jubiläum, war das 50-jährige Jubiläum des Élysée-Vertrages. Und das war der Startpunkt für die Landesregierung, dann dort aktiv zu werden und diese Frankreich-Strategie zu etablieren. Annegret Kramp-Karrenbauer war damals auch Bevollmächtigte für die deutsch-französischen kulturellen Beziehungen und hat das dann eben sozusagen als Startpunkt, Anlass genommen, die Frankreich-Strategie auch fürs Land zu entwickeln.
Ja, jetzt bei Ihren Ausführungen ist mir jetzt gerade eingefallen, Sie sprechen die ganze Zeit von, wie können wir diese Freundschaftsbeziehungen oder diese Beziehungen im Allgemeinen befördern, wie können wir die ausnutzen, wie können wir das Potenzial auch ausschöpfen für uns. Wie ist es denn eigentlich umgekehrt? Also wie sind denn eigentlich die französisch-deutschen Beziehungen? Also ist es Ihnen oft passiert, dass Unternehmer, dass Lehrer, dass Politiker aus Frankreich auf Sie zugekommen sind und gesagt haben, mit dem Saarland, die sind uns so nah, mit denen wollen wir und müssen wir zusammenarbeiten, oder kam das eher selten vor? Also wie ist denn der umgekehrte Blick eigentlich?
Diese Frankreich-Strategie, die hat schon zunächst mal ein bisschen Überraschung ausgelöst bei unseren Nachbarn, nach dem Motto, was ist denn das jetzt? Ich formuliere es mal so ein bisschen salopp. Was ist denn das jetzt? Was wollen die eigentlich? Und haben dann aber erkannt, dass wir im Grunde etwas ansprechen, was es spiegelbildlich in unserer Nachbarregion nämlich auch gibt. Man sagen, unser Ausgangspunkt ist ja die räumliche, kulturelle, politische Nähe. Und daraus leiten wir für Saarland ab, dass wir die Region in Deutschland sind, die Frankreich nicht nur am nächsten ist, sondern auch die Frankreich kompetenteste Region in Deutschland, sprachlich wie politisch. So, und sehen das als Stärke. Damit kann man arbeiten, daraus kann man was machen im Feld der Kultur, der Wirtschaft, der Musik, des Sports. Also so eine ganzheitliche, wirklich Betrachtung, welche Beziehungen haben wir denn schon? Wenn man das mal nebeneinander liegt, gibt es nämlich schon ganz viel. Und wie können wir das weiterentwickeln? Ja. Und umgekehrt ist den Freunden dann jenseits der Grenze dann klar geworden, dass es auch für sie einen Vorteil haben kann, weil das, was wir als Saarländer in Bezug auf Frankreich sehen, kann man ja umgekehrt auch für Lothringen, für Grand Est, auch stark auch fürs Elsass natürlich in Bezug auf Deutschland sehen, dass man sagen, das sind die Franzosen, Französinnen und Franzosen, die im Allgemeinen betrachtet halt die Deutschland affinsten, kompetentesten sind. Und daraus kann man, wenn man das möchte, wirtschaftliche Potenziale sich erschließen, ja, und so weiter. Also diese Überraschung ist dann umgeschlagen in eine Partnerstrategie, dass nämlich das Departement Moselle und die frühere Region Lothringen dann auch eine Deutschlandstrategie entwickelt haben.
Toll, also das heißt, das Saarland wird auch als Frankreich-Kompetenz bei den Nachbarn gesehen. Wenn sie auf Deutschland gucken, dann wissen sie, auf Saarland können sie zählen.
Genau das war die Idee. Ja. Mal sagen, wenn ihr nach Deutschland guckt als allererstes auch auf Saarland. Natürlich guckt Paris auf Berlin, das ist logisch, aber dass eben das Saarland wahrgenommen wird, das ist so die Zielsetzung der Frankreich-Strategie, als Brücke zwischen Deutschland und Frankreich, als Verbindungsstück, als Trait d'Union, als Bindeglied zwischen Deutschland und Frankreich. Man kann auch sagen, der Weg von Paris nach Berlin führt über Saarbrücken. Und das in die Köpfe reinzukriegen, ja, in Deutschland, aber auch in Frankreich. Das ist die Idee der Frankreich-Strategie, also das stark auch in der Kommunikation nochmal rüberzubringen. Denn das Schöne ist ja, das ist keine nur Marketingstrategie, sondern es hat ja eine wirklich ganz, ganz breite Basis, fundiert in exzellenter Kompetenz, in der Kultur, im Sport, in der Wirtschaft. Also wenn man das mal durchdekliniert durch verschiedene gesellschaftliche Felder, überall sehen Sie, da ist das im Saarland die jeweiligen deutsch-französischen Beziehungen sehr weit, ja, sehr viel Kompetenz da, oft mehr als den Saarländerinnen und Saarländer das vielleicht so auf den ersten Blick bewusst ist. Die Zusammenschau, gerade wenn man das mal dann sich anschaut und anguckt, da ist man dann selber doch erstaunt, ging mir auch so, wie viel Frankreich-Kompetenz vorhanden, ja, ist, weil es normalerweise dann immer so war, dass jeder in seinem Bereich gearbeitet hat, aber gar nicht gesehen hat, was es da rechts und links schon auch an intensiven Beziehungen und Kontakten gab und, ja, gibt.
Vielen Dank. Jetzt haben Sie ja eben auch angesprochen, Sie waren Europaminister und ich habe mal nachgeguckt, Sie waren in verschiedenen Ressorts, Sie waren Innenminister zunächst, dann später Kulturminister, Finanzminister, aber Sie waren, egal welches Ressort Sie hatten, immer auch Europaminister. War Ihnen das immer ein persönliches Anliegen, dieses Ressort mitzunehmen, egal wohin Sie geschoben wurden?
Ja, auf jeden Fall. Das ist etwas, was auch Grund meines politischen Engagements ist, die deutsch-französischen Beziehungen, das Arbeiten für die europäische Einigung. Das ist wie ein roter Faden zieht sich das durch mein politisches Leben. Und das hat sich vermittelt. Auch die Erfahrung, die ich eben mitgebracht hatte. Ich war ja nach der Zeit im Bundesministerium für Bildung und Forschung auch noch ein Jahr bei der Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei der Europäischen Union in Brüssel.
Okay.
Also konnte dort auch nochmal im Rahmen meines Berufslebens europäische Erfahrungen sammeln als Beamter in der deutschen EU-Botschaft. Zum anderen hatte ich auch nach meinem Studium und Referendariat auch mal noch eine Station gemacht am Europa-Institut der Universität des Saarlandes. Also auch dort sozusagen im Rahmen des Berufslebens auch Europakompetenz aufgebaut. Von daher zieht sich das ein Stück weit durch die Vita. Die Kinder sind Deutsch-Franzosen. Von daher also ist es sowohl Teil des persönlichen, privaten Lebens als auch ein Grundmotiv des politischen Wirkens.
Ja. Mit diesem Blick auf Europa, wir feiern ja das Jubiläum 60 Jahre Élysée-Vertrag. Wenn Sie in die Zukunft blicken, jetzt nicht noch die nächsten 60 Jahre, aber sagen wir mal die nächsten 10, 20 Jahre, wie glauben Sie oder wie hoffen Sie, dass sich die deutsch-französischen Beziehungen entwickeln werden?
Ja, immer enger und damit auch als Grundvoraussetzung für eine gute, starke Entwicklung in der Europäischen Union. Die Europäische Union ist ja ein wirtschaftlicher Riese, politisch weniger ein Riese und militärisch, verteidigungspolitisch hat man lange gesagt ein Zwerg. Das ändert sich gerade, aber wenn man in die Zukunft schauen, finde ich, ist es wichtig, dass wir in der Sicherheitsverteidigungspolitik viel, viel enger zusammenarbeiten als bisher. Und da sind wir wieder bei Deutschland-Frankreich. Wenn es in Europa vorangehen soll, brauchen Deutschland und Frankreich da gemeinsame Ansätze, gemeinsame Konzepte. Also da ist ein Riesenfeld für die Entwicklung, weil wir eben sehen, Demokratien werden mehr und mehr herausgefordert von autoritären Staaten. Und da kommt es eben auch auf die militärische Widerstandsfähigkeit an. Und wenn Europa da enger zusammenrückt, enger zusammenarbeitet, können wir einmal viel Geld sparen, zum anderen aber auch noch effektiver werden in unserer gesamteuropäischen Verteidigungspolitik. Von daher ist das ein großes Feld, was ich sehe. Deutschland, Frankreich auch wichtig für die wirtschaftliche Entwicklung in der Europäischen Union. Wir reden ja da im Moment auch darüber, also als Folge der Corona-Krise und auch des Ukraine-Krieges, muss man nicht stärker bestimmte Produktionslinien auch wieder nach Europa zurückholen, was den Pharmabereich angeht, Produktion von Medikamenten, was strategisch relevante Industriefelder angeht, wie Batterieproduktion, ja, Halbleiterproduktion, all das sortiert sich ja im Moment neu, wird neu gedacht. Und da hilft es einfach, wenn Deutschland und Frankreich im Sinne auch der Entwicklung der Europäischen Union eng zusammenarbeiten. Also die Beziehungen werden nicht weniger relevant, sondern auch nach dem Ausscheiden der Briten aus der Europäischen Union umso wichtiger.
Und jetzt als letzte Frage, der Blick dann natürlich auch nochmal auf Saarland. Saarland unter dem Élysée-Vertrag. Der Élysée-Vertrag hat ein Update bekommen mit den Aachener Verträgen. Welches Update oder welche, was kann das Saarland leisten, damit die deutsch-französischen Beziehungen auch in Zukunft aufblühen und sich sogar noch verstärken?
Ja, Sie sprechen es zu Recht an. Der Aachener Vertrag ist ja der Nachfolgevertrag zum Élysée-Vertrag und der bietet für uns einige Chancen. Will es mal konkret machen, weil der Aachener Vertrag zum ersten Mal auch die Bedeutung der grenzüberschreitenden Beziehungen im Deutsch-Französischen auch jedenfalls vertraglich anerkannt und niedergelegt hat und uns ein paar Instrumente in die Hand gegeben hat. Beispiel 1, da wurde ein Gremium geschaffen, in dem die unterschiedlichen Ebenen in Deutschland und Frankreich an einem Tisch sitzen. Mhm. Also normalerweise reden Bundesregierung mit nationaler Regierung in Frankreich, die Länderebene mit den Regionen, die Kommunalpolitiker jeweils diesseits und jenseits der Grenze untereinander. Und der Aachener Vertrag hat erstmals ein Gremium geschaffen, wo alle Ebenen auf deutscher und auf französischer Seite an einem Tisch sitzen.
Okay.
Das ist der Ausschuss für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Und den sollten wir weiterentwickeln als ein zentrales Organ der deutsch-französischen Beziehungen, weil dort vieles von den grenzüberschreitenden Beziehungen über andere Themen halt so besprochen werden kann, dass alle an einem Tisch sitzen.
Also das ist vom Kleinen bis zum Großen.
Genau, ist ein Riesenwert. Also diese grenzüberschreitende Rolle des Saarlandes auch als Teil jedenfalls eines Labors der deutsch-französischen Beziehungen nutzen. Also grenzüberschreitend dann Themen entwickeln, die man dann, wie man so schön auf Neudeutsch sagt, ausrollen kann in Frankreich, in Gesamtdeutschland. Von daher wäre das eine Chance, ein Punkt. Zweiter Punkt. Wir sollten in Deutschland wie in Frankreich stärker darauf achten, dass unsere Gesetzgebung, unsere französische und deutsche Gesetzgebung stärker kompatibel miteinander sind. Wir erleben es oft, gerade in den Grenzregionen, dass jeweilige nationale Systeme, konkret haben wir es beim Bereich Kurzarbeitergeld gespürt, dass eben da ein deutsches und ein französisches Steuersystem, ein deutsches und französisches System der Arbeitslosenversicherung und so weiter, dass die aufeinander prallen und aufeinander stoßen und nicht immer kompatibel sind, miteinander vereinbar sind. Und gerade in unseren Grenzregionen spüren wir das, in der deutsch-französischen Grenzregion wie hier bei uns spüren wir das. Und da gibt es ein tolles Instrument, das wir entwickelt haben, nämlich eine Taskforce grenzüberschreitende Zusammenarbeit, die ist in Saarbrücken angesiedelt. Mhm. Da sitzen Experten von beiden Seiten dann drin und die könnte man auch ausbauen, um diese grenzüberschreitende oder diese
den rechtlichen Rahmen
diese Kompatibilität des rechtlichen Rahmens besser im Auge zu haben, einmal zu beobachten, wo es einfach Schwierigkeiten gibt und präventiv zu arbeiten, dass diese Schwierigkeiten dann gar nicht erst entstehen in der neuen Gesetzgebung oder bei bestehender Gesetzgebung dann eben auch aufgelöst werden. Also das ist sicherlich etwas, was man machen kann. Letzter Vorschlag oder letzter Punkt, den ich sehe, es gibt ja sowohl bei Studierenden als auch bei Auszubildenden Interesse wechselseitig, wenn man da so einen besonderen Status halt auch kreieren könnte. Ein Statut d'apprenant transfrontalier, also ein Status des Auszubildenden, als grenzüberschreitenden Auszubildenden, was Anreize schafft, dass junge Leute auch sich stärker in ihrer Ausbildung, sei es im Studium oder in der Berufsausbildung, grenzüberschreitend orientieren. Wo, wenn nicht hier bei uns in der Grenzregion, liegt es sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes nah. Und das wäre ein weiterer Vorschlag, glaube ich, wo man konkret die grenzüberschreitenden Beziehungen, Stichwort Saarland, auch nochmal weiterentwickeln können.
Also es gibt noch einiges zu tun, auch nach 60 Jahre deutsch-französische Beziehungen, 60 Jahre Élysée-Vertrag. Herr Toscani, vielen herzlichen Dank für das Gespräch und dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und ein schönes Jubiläum.
Herzlichen Dank für die Möglichkeit des Interviews und kann sagen, vive l'amitié franco-allemande.
Stefan Toscani, Mitglied des Saarländischen Landtags und Landesvorsitzender der Saar-CDU. im Gespräch über die deutsch-französischen Beziehungen. Heute am Jubiläumstag des Élysée-Vertrags. Heute vor 60 Jahren wurde er unterzeichnet im Élysée-Palast von Charles de Gaulle und dem damaligen Bundeskanzler Konrad Adenauer. Und wir haben den Enkel von Konrad Adenauer bei uns im Saarland zu Gast. Leider nicht im Haus der Unionsstiftung, denn unsere Räumlichkeiten sind zu klein, ja. Michael. Wir haben eine Veranstaltung geplant. Sag doch nur kurz, am 24., was haben wir geplant?
Also am 24. Januar kommt Konrad Adenauer Junior sozusagen, also der Enkel des Bundeskanzlers, hier zu uns ins Saarland. Es wird ein Festakt geben zu 60 Jahre Élysée-Vertrag mit ganz vielen spannenden Gästen. Wir haben, ich glaube, jetzt schon über 200 Anmeldungen, aber genau. Ihr habt immer noch die Chance, vorbeizukommen. Also guckt mal auf unserer Webseite, meldet euch an, wenn ihr Lust habt, vorbeizukommen. Und das Ganze findet, wie Dominik gesagt hat, nicht im Haus der Unionsstiftung statt. Das würde unsere Kapazitäten übersteigen. Wir machen das Ganze im Saar-Rondo am Eurobahnhof in Saarbrücken.
Genau, also in der Tanzschule Boots-Ullmann. Die haben genug Platz für so viele interessierte Saarländerinnen und Saarländer. Ihr könnt das Ganze aber auch bei Zoom verfolgen. Und wir werden Konrad Adenauer natürlich auch hier in unserem Podcast einladen. Das heißt, ihr habt auch die Möglichkeit, hier über Politik auf den Punkt gebracht, ihn zu hören und seine Einsichten in das Leben seines Großvaters zu lauschen. Das alles demnächst bei uns und ansonsten schaut auf unsere Homepage, da findet ihr alle weiteren Infos zu der Veranstaltung zum Festakt 60 Jahre Élysée und im Laufe des Jahres haben wir noch mehr geplant. Alles das findet ihr auch auf unserer Homepage. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.
Ciao.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.